Wir starteten mit unserer Fernaufklärungsmaschine U-88 am 14. Juli 1944 vom Einsatzplatz Biala, Podlaska, zur Luftaufklärung in den Raum Sani-Luninec-Pisk. Es war ein relativ nahegelegenes Aufklärungsgebiet, für das wir nur ca. 150 Kilometer tief ins russische Hinterland eindringen mussten. Bei wolkenlosem Himmel flogen wir in 7500 Meter Höhe in den Raum Sani ein. Die Kleinstadt Sani war für die sowjetische Armee ein wichtiger Verkehrsknotenpunkt. Hier führten die Eisenbahnlinien von Süden nach Norden und von Osten nach Westen zur Front. Bereits auf dem Anflug beobachteten wir auf der Eisenbahnstrecke regen Zugverkehr. Auf dem Flugplatz standen einige Flugzeuge, ein Flugbetrieb oder gar Alarmstart von russischen Jägern, wie wir ihn bei unserem Erscheinen oft erlebten, war aber nicht zu erkennen. Wir waren zunächst beruhigt, aber schon bald sollte sich das ändern. Die nach Norden führende Eisenbahnstrecke Sani-Dorovice-Luninec war außerordentlich stark frequentiert. Hier fuhr Zug an Zug mit sehr kurzem Abstand, fast auffahrend. Wir machten Luftbildaufnahmen und sowohl der Beobachter als auch der Bordschütze in der Wanne versuchten die Beladung der Waggons nach Panzern, Geschützen oder Fahrzeugen zu unterscheiden und unterhielten sich darüber. Dabei wurde die Beobachtung des Luftraumes unter und hinter der Maschine auf feindliche Jäger hin offenbar vernachlässigt. Urplötzlich und völlig überrascht nämlich schlugen Geschossgarben in unsere Maschine ein. Die U-88 kippte dabei leicht nach links weg auf Kurs 300. Im gleichen Moment sahen wir 20 Meter hinter uns, von unten rechts kommend, zwei sowjetische Jäger. Sie feuerten aus allen Rohren. Unsere Maschine wurde arg zugerichtet. Das Seitenruder klemmte und die Querruder waren ausgefallen. Außerdem hatte es die rechte Fläche schwer getroffen. Wir verloren Sprit und zogen eine weiße Fahne hinter uns her. Überall hingen die Metallfetzen, aber wie durch ein Wunder liefen beide Motoren noch rund. Nun hingen wir wie eine reife Pflaume am Himmel und konnten den Angriffen der sowjetischen Jäger nicht mehr ausweichen. Diese erkannten unsere missliche Lage und griffen immer wieder an. Wir schossen, was das Zeug hielt, und konnten sie so auf Abstand halten. Wenig später gelang es dem Beobachter sogar, einen Jäger abzuschießen. Ich sah, wie dieser zunächst mit einer weißen, später mit einer schwarzen Fahne nach unten wegkippte. Daraufhin empfahl sich der andere Jäger mit einem Abschwung. Wir waren froh, atmeten auf und hofften, dass unsere schwer getroffene Maschine den Kurs von 300 halten und uns noch circa die 120 Kilometer bis hinter die eigene Linie tragen würde. Dort planten wir dann, mit dem Fallschirm abzuspringen, denn eine Landung war mit unserer schwer ledierten Maschine nicht mehr möglich. Eine Viertelstunde Flugzeit brauchten wir noch. Würden wir es schaffen? Plötzlich rief der Bordschütze aus der Bodenwanne: "Rechter Motor brennt!" Der Motor. Das konnte nicht sein. Tatsächlich war es nicht der Motor, sondern der Ölkühler, aus dem die Flammen züngelten. Sekunden später sprangen diese auf den auslaufenden Sprit über. Wir zogen eine brennende Fackel hinter uns her. Dann fiel auch noch die Eigenverständigung aus. Auch in der Bodenwanne brannte es. Was war die Ursache? Ein Leuchtspurgeschoss musste irgendwas in Brand gesetzt haben. Vielleicht die Fallschirme? Die Lage war katastrophal, die Kabine inzwischen voller Rauch. Wir warfen daher das Kabinendach ab. Der Beobachter schrie: "Aussteigen!" Dabei kniete er auf seinem Sitz rückwärtsgewandt zum Bordschützen. Er machte mit Gesten deutlich, dass er seinen Brustfallschirm haben wollte. Diesen hatte er, wie bisher stets bei allen Feindflügen, in der Wanne des Bordschützen platziert. Ein Kardinalfehler. Durch den Brand in der Bodenwanne konnte der Bordschütze nun weder sein noch den Schirm des Beobachters erreichen. Es war zum Verzweifeln. Die Zeit raste. Der rechte Motor fing plötzlich an zu stottern, knallte und setzte dann aus. Es war allerhöchste Zeit auszusteigen. Der Obwachter, Oberfeldwebel Zielinski und Unteroffizier Linkmann, der Bordschütze, konnten aber aufgrund der fehlenden Fallschirme nicht mehr aussteigen. Sie hatten nur den Tod vor Augen. Für meinen Flugzeugführer und mich, den Bordfunker, war ein Aussteigen aus der Bodenwanne auch nicht mehr möglich. Wir mussten also oben heraus. Das Risiko, gegen das Leitwerk geschleudert zu werden, war dabei sehr groß. Beim Absprung warf ich mich auf die rechte obere Rumpfseite. Ich spürte, wie der starke Luftstrom mich erfasste, wie ich auf dem Blech entlang rutschte und zwischen Höhen- und Seitenleitwerk über das Höhenleitwerk schlitterte. Dabei schlug ich mit dem Wadenbein gegen das Seitenleitwerk und zog mir einen Bluterguss zu. Die Turbulenzen hinter der Maschine schüttelten mich kräftig durch. Ich spürte nicht, wo oben oder unten war. Mein Körper überschlug sich wie ein Kreisel, doch nach kurzer Zeit beruhigte sich alles und ich fiel auf dem Rücken liegend abwärts. Die Luft fühlte sich dick wie Wasser an. Ich konnte mit den Armen in der Luft rudern und drehte mich. Jetzt sah ich die Erde vor mir. In 7000 Meter war ich ausgestiegen. Vor dem Öffnen des Schirmes musste ich mich mindestens 3000 Meter durchfallen lassen, um die sauerstoffarme Höhenzone zu überbrücken. Aber ganz bewusst öffnete ich den Fallschirm erst kurz vor der Erde, um nicht durch meinen offenen Fallschirm vorzeitig entdeckt zu werden. Ich hatte Glück. Nach dem gewaltigen Entfaltungsstoß baumelte ich zweimal hin und her und schon saß ich in einer feuchten Wiese auf dem Hosenboden. Nach den dramatischen Ereignissen in der Maschine empfing mich ringsrum eine wohltuende Ruhe. Es war gegen 9 Uhr, die Sonne schien warm vom Himmel und ganz in der Nähe rauschte ein Fluss. 1000 Meter nördlich sah ich eine schwarze Wolke aus dem Wald emporsteigen. War es unsere Maschine? Dabei dachte ich an meine beiden Kameraden, die sicherlich in der Maschine den Tod gefunden hatten. Diese Ruhe wurde jäh unterbrochen, als aus einem 500 Meter entfernten Ort ein LKW auf mich zukam. Die Leute, die darauf standen, schrien laut und mussten Russen sein. Für mich stand fest, eine Gefangenschaft würde es für mich nicht geben. Ich zog hastig meine Fliegerkombination aus, steckte die Pistole mit dem Ersatzmagazin sowie die Absprungverpflegung in die Hosentasche und rannte zum nahen Wald. Unteroffizier Gröskin, mein Flugzeugführer, der noch vor mir abgesprungen war, hing indes noch in 300 Meter Höhe am Fallschirm. Der Wind trug ihn glücklicherweise auf meinen Standort im Walde zu. Wenig später landete er und wurde von mir eingesammelt. In der feuchten Wiese war der LKW unterdessen stecken geblieben. Die Zivilisten, ich erkannte darunter einige Soldaten, sprangen ab und liefen stoi, stoi, stoi schreiend und wild schießend hinter uns her. Wir erreichten schließlich unverletzt einen Sumpfwald und versteckten uns dort im Wurzelgeflecht eines umgestürzten Baumes. Nach einer mit lautem Geschrei durchgeführten Suchaktion, mal näher, mal weiter entfernt von uns, wurde diese aufgegeben. Wir waren zunächst beruhigt, aber wo waren wir genau? Wir hatten weder Karte noch Kompass. Wir wussten nur, dass wir uns irgendwo in den Rokitno-Sümpfen befanden. Was war das für ein Ort, aus dem der LKW gekommen war? War das der Fluss Styr? Wahrscheinlich befanden wir uns nordwestlich von Durovice oder eventuell sogar Raum Pinsk. Wir schätzten, dass die Frontlinie ca. 100 Kilometer entfernt sein musste. Bevor wir uns im Sumpfwald auf den Weg machten, trennten wir von unseren Jacken die letzten ab und entfernten die Kragenspiegel sowie die Luftwaffenadler. Nun sahen wir wie Zivilisten aus. Mit Hilfe der Sonne liefen wir Richtung Nordwesten. Wir kamen sehr schlecht vorwärts. Durch das Umgehen von Sumpf- und Wasserlöchern und wegen undurchdringlichen Gestrüpps verloren wir viel Zeit und teilweise sogar die Orientierung. Meine Wade schmerzte, ich kühlte sie von Zeit zu Zeit mit Sumpfwasser. Nach einiger Zeit änderten wir die Richtung und liefen nun nach Norden, weil wir uns erinnerten, dass sich das Sumpfgebiet nach Westen zog. Wir liefen bis zum Abend und übernachteten an einer einigermaßen trockenen Stelle. Trotz Hochsommer war es in dem feuchten Wald nachts aber sehr kalt. Im Morgengrauen machten wir uns wieder auf den Weg. Nach einiger Zeit stießen wir im Wald auf seltsame Hütten. An einem Baumstamm waren ringsherum Stangen angelegt, die mit Schilfgras bedeckt waren. In der Mitte am Baum befanden sich roh gezimmerte Holzkisten. Wir fanden darin Maiskörner und verschimmeltes Brot. Ob dies ein verlassenes Partisanenlager war? Irgendwo in der Ferne hörten wir Gewehrfeuer und »Urä, urä« Schreie. Das dauerte etwa 5 Minuten an, dann war wieder schlagartig Ruhe. Nach 10 Minuten wiederholte sich das gleiche Spiel. Die Front konnte es nicht sein, die war noch zu weit weg. Nach zweitägigem Geholper und Gestolper lichtete sich endlich der Wald. Wir entdeckten ab und zu Trampelpfade, vielleicht waren es auch Wildpfade. Jedenfalls sahen wir keine Menschen. Auf einmal endete der Wald und vor uns lag eine große breite Wiese mit einzelnen Büschen. In 200 Meter Entfernung floss ein großer Strom mit einer Breite von mindestens 80 bis 100 Meter. War das der Pripjat? Vom Ufer aus, das wir unbehelligt erreichten, beobachteten wir das vor uns liegende Gelände. Wir kannten nirgendwo Personen und sprangen deshalb in den Fluss. Schnell wurden wir weit abgetrieben. Wir schwammen mit der Angst im Nacken, im Wasser vielleicht doch entdeckt zu werden. Am anderen Ufer angekommen, trockneten wir erst einmal unsere Kleider und entschlossen uns dann sofort, querfeldein in Richtung West-Nordwest zu laufen. In der Dämmerung machten wir uns auf den Weg, durchschritten mit Büschen bestandene Feuchtwiesen und durchwateten von Menschenhand angelegte Wassergräben von 3 Meter Breite, wobei uns das Wasser oft bis zum Bauch reichte. Das Gelände wechselte zwischen Feuchtwiesen, einzelnen kleinen Feldern und Wäldchen. Auf den Feldern war spärliches Getreide, Kraut und Gemüse angebaut. Kraut und Karotten stockten wir uns als Wegzehrung in die Taschen. Nach mehreren Tagen Marsch durch unwegsames Gelände kamen wir schließlich an einen Kanal, über den eine Holzbrücke führte. An dieser Brücke fanden wir eine Quittung, die die Übergabe und den Empfang von Sprengmitteln, unterzeichnet von einem Oberfeldwebel und einem Unteroffizier, bestätigte. Das Datum der Übergabe war vom Vortag unseres Eintreffens. Wir waren überzeugt, dass eine Nachhut unserer Truppen die Brücke gesprengt hatte und die sowjetischen Soldaten noch nicht nachgerückt waren. Es war die erste Straße, die wir auf unserem Marsche antrafen. Frohen Mutes marschierten wir auf dem besseren Feldweg bis zum nächsten Ort, in der Hoffnung, dort vielleicht noch deutsche Truppen anzutreffen. Sicherlich bestand durch das Sumpfgebiet keine zusammenhängende Front. Es war ein langes Dorf mit einem Platz in der Mitte. Dort angekommen erschraken wir, denn auf dem Platz stand ein sowjetischer Offizier, der in lautem Ton zu den dort angetretenen russischen Soldaten und der versammelten Dorfbevölkerung sprach. Wir machten unauffällig kehrt, liefen zwischen den Häusern und Schuppen hindurch und versteckten uns hinter einem Gartenzaun in Holunderbüschen. Offensichtlich hat uns niemand wahrgenommen, denn alles blieb ruhig. Sicherlich war die ganze Dorfbevölkerung beim Vortrag am Platz. Es war 20 Uhr und wir warteten bis zum Einbruch der Dunkelheit. Dann liefen wir zum Kanal, durchschwammen ihn und versteckten uns in der gegenüberliegenden Wiese in einem Gebüsch. Im angrenzenden Wald vernahmen wir russische Laute. Von Osten her waren plötzlich Flugzeuggeräusche zu vernehmen. Zuerst kam eine Einzelmaschine und setzte über dem Ort Leuchtfallschirme. Anschließend flogen mehrere Flugzeuge hintereinander an, wie im Gänsemarsch, und warfen Bomben auf das Dorf. Leuchtsignale gingen hoch, aber trotzdem ging das Bombardement weiter. Das Dorf brannte und jetzt kam der Wald in Bewegung. Überall flammten Lichter auf. Wir warteten noch eine Weile, dann liefen wir, die dunkle Nacht nutzend, vorsichtig am Kanal entlang. Wir liefen die ganze Nacht bis zum Morgengrauen. Der Waldrand lag auf unserer Seite ca. 250 Meter vom Kanal entfernt. Wir spürten, dass wir der Front sehr nah waren. Ringsherum war alles beruhigt. Es war morgens um 4. Wir beobachteten das Gelände auf der gegenüberliegenden nördlichen Seite des Kanals. Dort war eine Wiese zu sehen und weiter rechts lag ein Dorf. Irgendwelche Bewegungen konnten wir nicht feststellen. MG-Feuer aus dem Dorf? Freund oder Feind? Der Kanal war hier sehr stark mit Wasserpflanzen bewuchert. Ich fand eine günstige Fläche zum Durchschwimmen und rief meinen Kameraden. Er lief aufrecht zu mir. Plötzlich bekamen wir vom Dorf schräg gegenüber MG-Feuer. Ich sprang ins Wasser, das von der Garbe um mich spritzte. Durch die Uferböschung kam ich nach 2 Zügen in den toten Winkel. Mein Kamerad sprang zurück. Ich rief nach ihm, aber er antwortete mir nicht. Ich schwamm wieder zurück, aber als ich aus dem Wasser kam, fing das MG wieder an zu schießen. Meinen Kameraden fand ich wohlbehalten hinter der Uferböschung in einer Kuhle liegend. Wir robbten, sprangen und krochen am Kanal entlang. Jedes Mal, wenn wir hochkamen, fing das MG an zu feuern. Die Schilfhalme knickten vor unserer Nase wie Streichhölzer ab. Ich war überzeugt, das musste ein deutsches MG sein. Aber wie konnten wir uns zu erkennen geben? Wir befanden uns sicherlich zwischen den Fronten. Deshalb hatten wir Bedenken, dass die sowjetischen Soldaten, die wahrscheinlich im Wald lagen, auf uns aufmerksam werden könnten. Schließlich waren wir aus dem Schussbereich des MG-Schützen. Wir sprangen ins Wasser und schwammen zum gegenüberliegenden Ufer. Dort angelangt, beobachteten wir zunächst das vor, aber auch das hinter uns liegende Gelände. Nichts bewegte sich. Plötzlich schlug in der Wiese vor uns ein paar Granaten ein. Wir warteten, was weiter passieren würde, aber alles blieb ruhig. Der Abschussdonner der eingeschlagenen Granaten kam aus dem Nordwesten. Mir war eindeutig klar, das Gebiet diesseits des Kanals konnte nur deutsch besetzt sein. Wer schoss schon rückwärts? Mein Kamerad war immer noch pessimistisch. Vor uns lag eine breite Wiese. In halber Höhe am Hang erkannte ich ein Grabensystem mit vorgerolltem Stacheldraht. Kurz entschlossen nahm ich meinen gelben Fliegerschal, winkte damit und rief: Nicht schießen, deutsche Flieger! Dabei ging ich durch die Wiese auf den Graben zu. Als wir 20 Meter vor dem Graben waren, stieg ein deutscher Unteroffizier aus dem Graben und rief: Hände hoch! Wir folgten der Aufforderung und jubelten los. Von einem Obergefreiten ließ er uns die Pistolen und die Fliegerausweise abnehmen. Dann wurden wir mit vorgehaltenem Gewehr zum Gefechtsstand im Dorf geführt. Wir empfanden dies zwar seltsam, hatten dafür aber Verständnis. Mit den verdreckten Klamotten ohne Litzen und Rangabzeichen sahen wir tatsächlich wie hilfswillige russische Zivilisten aus, die freiwillig für die Wehrmacht tätig waren. Am Eingang des Dorfes, an einer Gartensäule gelehnt, stand ein baumlanger Leutnant. Er gratulierte uns zum Geburtstag. Nicht etwa, weil wir uns aus dem russischen Hinterland zur Front durchgeschlagen hatten, sondern weil die Wiese am Kanal am Vortage vermint worden war. Auf diesen Gedanken war ich beim Überqueren der Wiese nicht gekommen. Der Chef der Einheit war ein Rittmeister, ein sehr sympathischer, kameradschaftlicher und hilfsbereiter Frontoffizier. Wir erzählten ihm unser Missgeschick und er gab uns sofort unsere Pistolen und die Fliegerausweise zurück. Nun erfuhren wir, dass seine Einheit uns schon seit 4 Uhr morgens jenseits des Kanals beobachtet hatte und dass die Nachbareinheit, dessen MG-Schütze uns beschossen hatte, sowjetische Aktivitäten jenseits des Kanals gemeldet hatte. Deshalb auch das Störfeuer. Der Rittmeister bestätigte, dass das Gebiet südlich des Kanals sowjetisch besetzt war, aber sehr dünn besiedelt sei. Anhand von Kartenmaterial rekonstruierten wir anschließend unseren Fluchtweg. Wir kamen zu folgendem Ergebnis. Der Absprung erfolgte bei dem Ort Mülok am Stür. Dann liefen wir Richtung Nordwesten und durchschwammen den Pripyat. Anschließend hatten wir uns in nordwestlicher Richtung zwischen dem Fluss Pripyat und dem Bug-Pripyat-Kanal bewegt, bis wir 20 Kilometer östlich von Kobrin auf den Kanal und die deutschen Einheiten stießen. Der Weg betrug rund 90 Kilometer. Der Rittmeister lud uns zum Essen ein und wir speisten mit ihm. Gegen Mittag rief man den Rittmeister zum Kommandeur in einem Waldlager unmittelbar bei Kobrin. Er benutzte für diesen Besuch einen Kübelwagen und nahm uns gleich mit. Wir verbrachten die nächste Nacht gleich neben dem Feldlager in einer Scheune auf einem Strohlager. Am nächsten Morgen verabschiedeten wir uns vom Rittmeister und fuhren mit einem Heeresversorgungsfahrzeug nach Brest-Litowsk. Von der Bahnhofskommandantur erhielten wir den Marschbefehl zu unserer Einheit in Biala-Podlaska. Wir wollten gerade in den Zug steigen, als ein älterer Major auf uns zukam und fragte, wer wir seien und wohin wir wollen. Ihm war unsere verdreckte Uniform ohne Spiegel, Litzen und Adler aufgefallen. Wir zeigten unsere Fliegerausweise und berichteten unsere Erlebnisse. Er sagte, dass er unsere Angaben nicht in Zweifel ziehen wolle, aber dass es seine Pflicht sei, unsere Angaben zu prüfen. Er führte uns zurück zur Bahnhofskommandantur und machte dem Bahnhofskommandanten den Vorwurf, dass er uns ohne Überprüfung der Angaben den Marschbefehl ausgestellt hätte. Nach einigem Hin und Her wurden sich beide einig und wir durften fahren. In Biala-Podlaska angekommen, riefen wir vom Bahnhof aus unsere Staffel an und erhielten von der Vermittlung die Auskunft, ihre Staffel hat verlegt. Wir bekamen eine Verbindung mit dem Fliegerhorstkommandanten Major Schmidt und berichteten ihm von unserem Missgeschick. Sein Adjutant, ein Hauptmann, holte uns daraufhin vom Bahnhof mit einem PKW ab. Major Schmidt empfing uns am Offizierscasino. Er stand am obersten Treppenpodest, umringt von einigen Offizieren und einer Helferin mit einem köstlichen Bier. So einen Empfang hatten wir nicht erwartet. Es war halt ein seltenes Ereignis, vermisst gemeldete Flieger zu empfangen. Nach unserem Bericht und ein paar Gläschen verband er uns telefonisch mit unserem Staffelkapitän, Hauptmann Marquardt. Wir melden uns bei diesem zurück. Unser Chef fiel aus allen Wolken. Er war total überrascht und konnte es kaum glauben. Bisher war es noch nicht vorgekommen, dass vermisste Besatzungsmitglieder nach 9 Tagen wieder aufgetaucht waren. Von vermissten Besatzungen wurde in der Regel nie wieder etwas über deren Schicksal bekannt. Leider mussten wir ihm berichten, dass Oberfeldwebel Zielinski und Unteroffizier Linkmann mit der brennenden Maschine abgestürzt waren und dabei sicherlich den Tod gefunden hatten. Am Telefon erfuhren wir auch, dass die Staffel während unserer Abwesenheit nach Grojek verlegt hat. Außerdem teilte uns Hauptmann Marquardt mit, dass Unteroffizier Petermann gerade mit dem Zug unterwegs sei, um in Biala-Podlaska eine Ju-88 aus der Werft abzuholen. Mit dieser Maschine sollten wir nach Grojek mitkommen, was auch wunderbar klappte. Um unsere Ankunft gebührend anzukündigen, flogen wir mehrmals im Tiefflug über die Unterkünfte und beobachteten, wie unsere Staffelkameraden auf die LKWs kletterten und zum Rollfeld rasten. Nicht nur das fliegende Personal, auch das technische und sonstige Personal, sogar der Koch aus der Küche, waren zu unserem Empfang zum Rollfeld gekommen. Der Empfang war überwältigend. Beim Aussteigen aus der Maschine wurden wir sofort auf die Schultern genommen und erhielten vom Chef zur Begrüßung einen großen Feldblumenstrauß und ein Gläschen Sekt. Bis weit in die Nacht hinein wurde die Rückkehr feuchtfröhlich gefeiert. Am nächsten Morgen stellte der Staffelkapitän uns dem Gruppenkommandeur Major Otolski vor. Er war zur Staffel gekommen, um uns zu unserer Rückkehr zu gratulieren und auszuzeichnen. Zu unserer Überraschung nahm er uns gleich zu einem guten Bekannten von ihm mit, einem Oberförster, der eine polnische Domäne zu verwalten hatte. Dort erholten wir uns 14 Tage von den Strapazen.